Ja, liebe Freunde, wir sind also am zweiten Schöpfungstag und wir plätschern noch immer im Wasser herum. Sind also noch immer im Mayim. Mayim ist das Wasser. Also ich erinnere die beiden M. Also geschrieben wird es ja ganz kurz. Es beginnt mit einem M, mit einem Mem, endet mit einem Mem und dazwischen ist nur das J, das zum I vokalisiert wird. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz kurzes Wort. Und das M ist dieses genießerische Verkosten, mit den Lippen ergreifen. Es ist zugleich so eine vibrierende, wellende Bewegung darinnen. Das Mem steht als eine der drei Mütter der hebräischen Sprache, zumindest laut kabbalistischer Ansicht, steht für das materielle Element, für die Materie könnte man sagen, für das Leibliche auch, wenn man so will. Also diese drei Mütter stehen also einerseits für Leib, Seele und Geist, also Mem, Aleph ist dann für die Seele und Shin, das strahlend feurige Shin, steht für das Geistige. Und zugleich, auch das haben wir die letzten Male deutlich herausgearbeitet, stehen diese Mütter auch für die früheren planetarischen Verkörperungen unserer Erde. Also die Mütter stehen für alles das, was aus der früheren Entwicklung herübergekommen ist und sozusagen schon vorbereitet ist jetzt für die Erdentwicklung. Das heißt, das ist das, könnte man sagen, Rohmaterial, mit dem die Schöpfung hier beginnt. Das ist das, was aus der Vergangenheit herübergekommen ist. Während am alten Saturn war es im Grunde noch so, dass das wirklich eine Schöpfung begonnen hat aus dem puren Nichts heraus. Also da war noch gar nichts vorbereitet. Aber je weiter so eine Planetenkette sich entwickelt, desto mehr Vergangenheit häuft sich auf, könnte man sagen. Und bereitet also vor. Und da ist eben dieses Mem, steht für den leiblichen Aspekt, für das materielle Element und insbesondere auch für das Wasserelement. Also von den vier Elementen überhaupt, dann eben für das Wasserelement besonders. Und zwar deswegen, weil das Wasserelement ist sozusagen das dichteste Element, das aus der Vergangenheit herübergekommen ist. Auf dem alten Mond, der Erde vorausgegangen ist, war schon dieses Wasserelement in einer gewissen Form vorhanden. Aber auch das haben wir besprochen, dass alles das, was jetzt herüberkommt aus den alten Entwicklungen, ja zunächst nur in Form von, man könnte sagen, astralischer, also seelischer Substanz herauskommt. Die Genesis schildert ja alles, was im Seelischen passiert, in der Seelenwelt eigentlich passiert. Und genau das wollen wir uns heute noch genauer anschauen. Weil im Grunde ist das, was geschildert wird hier in der Genesis, ist die langsame Ausgestaltung der Seelenwelt. Als Grundlage dann für die Erscheinung später der ätherischen und äußeren physisch-sinnlichen Welt. Aber die Grundlage wird gelegt in der Seelenwelt. Und die ist eben zunächst noch sehr undifferenziert am Anfang. Also wenn man an den ersten Schöpfungstag denkt, wo noch Dunkelheit herrscht, die von der Finsternis noch gar nicht geschieden ist, so dass man gar keinen eigentlichen Begriff dafür finden kann, denn auch da, über das haben wir das letzte Mal gesprochen, eigentlich der Begriff Finsternis oder Dunkelheit bedingt den Gegenbegriff des Lichtes schon irgendwo, also der eine Begriff ohne dem anderen ist relativ sinnlos. Und da sind wir aber zunächst am Anfang noch in einer Stufe, wo es weder das eine noch das andere ist. Also im Grunde haben wir da gar keinen vernünftigen Namen dafür. Am ersten könnten wir sagen, es beginnt also mit einer Art seelischen Wärme, mit einem seelischen Wärmezustand, mit dem beginnt es, in dem eben noch kein Licht drinnen ist und was Höheres schon gar nicht. Und dieses Wasser, von dem insbesondere gesprochen ist, also dieses Mayim, wie es genannt wird, Und ich erinnere daran, dass dasselbe Wort vorkommt in den Wassern der Tiefe, könnte man sagen, also die irdischen Gewässer und auch dann in den himmlischen Gewässern, die geschieden werden jetzt davon am zweiten Tag. Da heißt Shamayim. Da ist nur noch durch das Shin am Anfang angedeutet, dass es vom Geist durchleuchtet ist, das Ganze sehr stark. Also dieser strahlende, schöpferische Geist, der durch das Shin angedeutet wird. Ein bisschen was vom Geistigen ist allerdings auch in dem Wort Mayim selber auch schon drinnen angedeutet, nämlich durch das J. Das J, auch das haben wir schon einmal besprochen oder öfter angedeutet, dieser kleinste Konsonant im hebräischen Alphabet und laut Kabbala der Urkonsonant, der steht für das Ich. Das ist das Ich-Prinzip. Dafür steht das. Und aus dem Keim, aus dem kleinen Ding heraus, fließt eigentlich alles. Und nach Ansicht der Kabbala kommen dann auch alle anderen Buchstaben aus dem J eigentlich heraus. Das ist der Urkonsonant. Also da gibt es dann so verschiedene Konstruktionen, sogar wie die einzelnen Buchstaben konstruiert werden aus dem J heraus oder aus mehreren J, die sich verbinden. Also aus diesem, wie ein Apostroph schaut es aus ungefähr. Also das wäre das Geistige, das sich bereits im Materiellen verkörpert hat. Also das Wort Mayim, genauer gesprochen, weist auf ein Geistiges, das sich verkörpern will oder verkörpert in dem wässrigen Element, aber, Nachsatz, das Ganze zunächst nur als seelisches Erlebnis genommen. Also noch nicht ein äußerer materieller Leib, sondern man könnte sagen, ein aus seelischer Materie gewobener Leib. Und alles äußere dichte Materielle kommt ja letztlich aus dem Geistigen, aber dann in nächster Stufe aus dem Seelischen, geht dann ins Ätherische über und dann erst ins Physische, sodass es letztlich auch zur sinnlichen Erscheinung kommt. Also mit diesem Mayim ist überhaupt einmal ganz allgemein hingewiesen auf diese Seelensubstanz, aus der die Seelenwelt gewoben ist. Und diese Seelensubstanz ist eben am Anfang der Schöpfung, am ersten Schöpfungstag noch ganz undifferenziert. Also wäre vergleichbar mit so etwas, was man nennen kann seelische Wärme. Und auch das könnte man schon mit dem Mayim bezeichnen, und das Wort kommt ja auch sogar schon vor im ersten Schöpfungstag. Allerdings wird es da noch als das himmlische Wasser mehr genannt, Hashamayim, das ihr heute gelesen, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Das Haaretz ist eher noch so ein Leerraum, könnte man fast sagen. Und umgeben ist das Ganze mit dieser himmlisch-wässrigen Substanz, also noch einem ganz dünnen, wärmehaften Seelischen. Und die Gestaltung geht jetzt weiter, dass diese seelische Ursubstanz, also Substanz eben im alten Sinne gemeint, das zugrunde liegende, also das, was der Wesenskern eigentlich von etwas ist, an der Substanz, die Substanz kann dann außen herum gewisse Eigenschaften haben, aber das, was dem Ganzen die Wirklichkeit verleiht, das ist das Substanzielle, das zugrunde, wörtlich übersetzt, das zugrunde liegende, also das, was alles trägt. Und das hat man ja bis ins 19. Jahrhundert hinein im Grunde hauptsächlich so verstanden, dass es das Geistige ist. Das Geistige ist die eigentliche Ursubstanz. Nur heute, man muss es heute immer wieder dazu sagen, weil heute, wenn wer Substanz hört, glaubt er immer, das ist das stofflich Angreifbare. Das ist das Einzige, was er als Substanz erkennt. Dabei ist das am wenigsten substanziell im Grunde, was dem Geistigen am fernsten steht. Da ist viel mehr äußere Erscheinung rundherum als wirklich das Tragende, Grundlegende. Und das Tragende ist eigentlich immer das Geistige dahinter. Und dieses Bild, also des Wassers für diese seelische Ursubstanz ist aber durchaus sehr treffend, weil natürlich dieses Seelische ja weniger jetzt als etwas Räumliches aufzufassen ist, sondern etwas Zeitliches, etwas zeitlich Veränderndes, sich Veränderndes, etwas Fließendes sozusagen. Also das ist ja keinen einzigen Moment in Ruhe, also gerade diese seelischen Substanzen kann man nicht wie Gegenstände fassen und irgendwo einpacken und mitnehmen, so 10 Decker Seele oder so. Das geht nicht. Das ist also etwas ganz Bewegtes, sich beständig Umgestaltendes, sich Verwandelndes. Etwas Fließendes. Und da ist das Bild des Wassers sehr oft gebraucht, auch für die Seelenwelt überhaupt, für die seelische Substanz überhaupt. Das ist in anderer Weise in den Imaginationen oft auch ein Bild für die Ätherwelt, kann es auch sein, weil die auch dieses Strömende hat. Also da muss man dann immer genau schauen, welche dieser Welten jetzt gemeint ist. Man könnte sagen, dieses fließende Ätherische, das dann auch im wässrigen Bild dargestellt wird, ist halt ein verdichtetes Abbild dieses seelischen Urbildes, das dahinter steckt. Also immer die höhere Ebene ist das Urbild für das Darunterstehende und das höchste Urbild dahinter ist das Geistige. Also aus dem kommt es. Und damit es ganz kompliziert wird, unterscheidet man im Geistigen auch noch die, naja, wenn man es jetzt in menschliche Begriffe übersetzen will, zwischen den geformten Gedanken, also zwischen den bereits gewordenen geistigen Strukturen und dem eigentlich Schöpferischen, dass das noch höhere ist, dass die Quelle ist. Nur dort kann im Grunde gar nichts mehr aussagen. Ich kann dieses Schöpferisch-Geistige, das noch keine innere Struktur hat, nicht beschreiben. Ich kann es nur tätig werden lassen. Das heißt, ich kann dieses Schöpferische auch bis zu einem gewissen Grad durch das Tor meines Ichs hereinholen und zur Tat werden lassen. Dadurch beweist es sich in seiner Wirklichkeit. Aber ich kann über diese schöpferische Quelle im Grunde nichts sagen. Da hört jede Definition, jede Beschreibung im Grunde auf. Weil da habe ich es wirklich mit dem ganz nackten, hüllenlosen Geistigen zu tun. Die erste, zarteste Hülle ist schon die der, könnte man sagen, geformten Gedanken. Da hat das Geistige bereits gewirkt, hat geschaffen und hat, wenn man so will, ein Gedankengebäude geschaffen, wenn man es in unsere Sprache übersetzen will. Das heißt, es sind geformte geistige Gebilde. In der indischen Terminologie wird das dann ausgedrückt mit dem Unterschied zwischen dem sogenannten Rupa Devachan, Rupa heißt so viel wie Form, und dem Arupa Devachan, das das Höhere ist. Devachan ist die himmlische Welt, die geistige Welt eigentlich, und die hat eben diese zwei Bereiche. Den eigentlich schöpferischen Bereich, wo alles vollkommen ungeformt ist, noch vollkommen unbestimmt ist, aber worin die Kraft steht, zu formen. Und in dem Moment, wo aus dieser schöpferischen Quelle der noch ungeformte Gedanke, könnte man sagen, herausstirbt, wird er zum geformten Gedanken, zum geformten geistigen Gebilde, das bereits also eine Struktur aufweist, die ich in gewisser Weise beschreiben kann, die ich in gewisser Weise auch mit dem Denken erfassen kann, sofern es eben ein Denken ist, das ich bis zum Geistigen wirklich erheben kann. Das ist so der oberste Zipfel, wo ich es erfassen kann. Und wir brauchen zumindest also die Stufe der Inspiration, um dorthin zu kommen, wo wir diese geformten Gedanken erfassen können. Ist allerdings sogar für den heutigen Menschen bis zu einem gewissen Grad oftmals das Erste, was ihm begegnet. Wir kommen heute nämlich relativ schwierig zu Imaginationen. Das war gerade in alten Zeiten, wo es noch ein natürliches Hellsehen überhaupt gab, oder was ja noch lange stark nachwirkte, und zumindest in sehr atavistischer Form dann noch lange nachgewirkt hat, da sind die Menschen relativ leicht zu Imaginationen gekommen, hatten es aber sehr schwer, die Inspirationen dazu zu finden. Heute fehlt uns gerade der Zugriff auf die Imaginationen, das Bilden oder Hereinholen der Imaginationen sehr, sehr schwer. Und Inspirationen sind oft bis zu einem gewissen Grad, zumindest so in feinen Splittern, da, ohne dass wir es oft erkennen. Einfach in unserem Gedankenleben ist in Wahrheit viel mehr an Inspiration drinnen, als wir oft bemerken am Alltagsleben. Wir gehen oft daran vorbei, nehmen es auch nicht wichtig, es ist irgendwas, was flüchtig durch die Seele durchzieht, aber da schneien immer wieder Inspirationen herein. Und die sind, weil wir eben heute einfach sehr, sehr starke Gedankenmenschen sind, können wir die bei einer gewissen Übung bis zu einem gewissen Grad sogar hereinholen. Leichter eben als die Imaginationen. Also die Imaginationen zu bekommen ist schwieriger. Und die Imaginationen, das führt uns jetzt auch gleich wieder zum Kern des Themas zurück. Die Imaginationen, was also den Imaginationen ihre, wie soll ich sagen, Farbigkeit, ihre hellsichtige Sichtbarkeit gibt, das stammt alles substanziell aus der Astralwelt in Wahrheit. Also die Imaginationen im Devachan hat man es mehr mit den Inspirationen oder gar mit den Intuitionen dann zu tun, aber um Imaginationen zu haben, braucht man eigentlich, ich möchte sagen, den Farbstoff aus der Seelenwelt. Die gibt den Imaginationen ihre Farben. Es taucht zwar dahinter schon etwas auf, auch wie ein, man könnte sagen, ein geistiges Licht und so weiter, aber das ist dann noch schwerer zu erleben. Also in der Regel das Erste, was man, wenn man überhaupt zu Imaginationen kommt, sind das die Farben, die Klänge, die Gerüche, die Geschmacksnuancen und so weiter, die aus der Seelenwelt stammen. Und über das haben wir ja auch schon gesprochen, dass das, was unseren Sinnesqualitäten zugrunde liegt, hat seine eigentliche Realität in dieser Seelenwelt. Also dort ist es der Realität nach. Im Grunde ist das Dasein oder dass wir erleben, die sinnliche Welt ist im Grunde schon ein Beweis dafür, dass es die Seelenwelt gibt. Man erkennt es nur, man sagt sinnlich, ja, wir brauchen die Sinne dazu, es ist richtig, brauchen wir auch dazu, aber das, was wir eigentlich erleben dadurch mit Hilfe dieser Sinne, sind diese seelischen Qualitäten, diese seelischen Farbqualitäten, Klangqualitäten, Geruchs-, Geschmacksqualitäten, nur wir erleben sie halt an der Materie, an der materiellen Welt und dadurch sind sie, naja, sagen wir mal, abgeschattet, verzerrt bis zu einem gewissen Grad. Also sind nur wirklich ein blasser Schatten dessen, was sie ihrer eigentlichen seelischen Realität nach sind. Also wenn man dann zur imaginativen Erkenntnis aufsteigt, lernt man erst diese Qualitäten in ihrer wahren Natur erkennen. Aber wir werden dann sehen, man muss auch sehr aufpassen mit den Erlebnissen. Also sowas, was zuallererst auftaucht, ist meistens noch was sehr Niedriges und hat mit dem Geistigen eben nichts zu tun. Müssen wir also auch aufpassen. Aber gehen wir zurück. Wir haben gesprochen, also am ersten Schöpfungstag ist es diese noch relativ ungeschiedene, einheitliche seelische Wärme, die sich verbreitet, die dahin flutet. Und dann wird aber am ersten Schöpfungstag ja bekanntlich das Licht geschieden von der Finsternis. Beide kriegen im Grunde erst dadurch Realität. Dass also diese einheitliche Masse sich jetzt trennt in zwei polare Prinzipien. Das eine ist das Lichtprinzip und das andere ist das Prinzip der Finsternis. Und das heißt, dass jetzt aus dieser gemeinsamen Seelenwärme, aus dieser einheitlichen Seelenwärme, eben so etwas wie ein seelisches Licht, ein Astrallicht, wenn man es mit einem Fremdwort aussprechen will, auftaucht, aber auch ein dunkler Bereich. Also ein Bereich, der dieses seelische Licht weder ausstrahlt noch in sich hineinlässt zunächst einmal. Also, und der dadurch dunkel erscheint im Vergleich zu diesem strahlenden Licht. Der vielleicht etwas auch von dieser seelischen Wärme noch in sich trägt, aber jedenfalls nicht das Licht zunächst in sich trägt. Und noch etwas Wichtiges dabei, die Elohim sprechen ja aus, dass das Licht gut war. Da haben wir schon im vorigen Semester darauf hingewiesen, dass da erstens einmal das Bemerkenswerte ist, dass sie überhaupt das als etwas Äußeres erleben, dass sie also ein Gegenstandsbewusstsein entwickeln, sich äußerlich dem gegenüberstellen. Und eigentlich im Grunde könnte man sagen, das Licht an der Finsternis erleben. Sie würden es nämlich auch nicht erleben, wenn es nur das Licht gäbe und nicht die Finsternis. Dann wäre es schon wieder irgend so was Einheitliches. Es muss also eine Scheidung stattfinden. Dass überhaupt dieses Gegenstandsbewusstsein entstehen kann, muss also so eine gewisse Scheidung stattfinden. Und die Elohim müssen sich dem Ganzen auch gegenüberstellen können. Also auch sie selber ziehen sich bis zu einem gewissen Grad heraus. Darum, sie sehen eigentlich das Licht in Wahrheit an der Finsternis. Man könnte fast sagen, die Rückstrahlung des Lichtes an der Finsternis. Weil sie bleiben ja mit ihrem eigenen Seelenwesen gerade mit dieser Lichtwelt eher verbunden als mit der dunklen Erdenwelt, die sich absondert. Ist auch interessant. Die Elohim verkörpern sich ja nicht in dieser finsteren Erdenwelt, sondern sie bleiben in dieser Sonnenlichtwelt, wenn man so will. Und die Frage kann ja jetzt auch entstehen, ja, aber wie sehen Sie dann das Licht, wenn Sie eigentlich im Grunde ja drinnen stecken in dem Licht? Weil gerade in dem, wo man drinnen steckt, das kann man nicht sehen. Da tut man sich schwer. Unser eigenes Auge sehen wir nicht sehr leicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Und wenn, dann ist es, weil irgendeine Trübung ist. Dann sehen wir irgendwas vom Auge. Aber das ist dann eine Augenkrankheit im Grunde. Weil irgendeine Verdunklung drin ist. Ich weiß nicht, wenn gar was Star oder irgend sowas kommt, dann ist das was Störendes. Also das heißt, sie leben eigentlich in dem Licht, können es daher selbst im Grunde gar nicht sehen, sondern sie sehen es, indem es ihnen von der Dunkelwelt, von der finsteren Erdenwelt zurückgespiegelt wird. Das erleben sie eigentlich. Und sie sehen auch, und jetzt auch wieder im Vergleich zu dieser dunklen Erdenwelt, dass das Licht gut oder schön war, so heißt es also. Kitob, also Tob, Tob ist dieses Wort dafür. Und dass überhaupt dieser Begriff sich fassen lässt, obwohl es jetzt hier nicht wortwörtlich ausgesprochen wird, aber deutet darauf hin, dass es auch etwas geben muss, was nicht so gut zumindest oder nicht so schön ist. Und das ist eigentlich der Spiegel dahinter, den sie aber nicht sehen, weil sie sehen zwar durch den Spiegel das Licht, aber sie sehen nicht die Substanz des Spiegels selber im Grunde. Aber das ist das, wo sich das, naja, man könnte sagen, nicht Schöne, nicht Gute ankündigt. Also von allen Anfang ist diese Erdenwelt auch ein bisschen mit dem, sagen wir mal, Problem behaftet, dass das der Bereich ist, wo sich das nicht so Schöne, nicht so Gute sammelt. Auch wenn das zu dem Zeitpunkt noch nicht so deutlich hervortritt. Später wird das dann kommen, aber diese finstere Astralwelt als Gegenbild zur lichten Astralwelt, zum Seelenlicht, das ist auch der Bereich, der dann die Widersachermächte anziehen wird oder wo sie ihren Wohnort suchen werden. In der Lichtwelt, in der wirklich reinen Lichtwelt, können sie das nicht finden. Jetzt werdet ihr sagen, Naja, aber Luzifer hat ja doch sehr stark mit dem Licht zu tun. Aber das ist nicht dieses reine Seelenlicht, das hier am Anfang zunächst entsteht. Das unterscheidet sich auch im hellsichtigen Erleben sehr deutlich, weil das ist ein von innen heraus strahlendes Licht, das, wie soll ich sagen, auch ganz durchsichtig ist. Also es ist nicht so, dass man durch dieses Licht, wenn man genügend geistige Kraft natürlich entwickelt hat, geblendet wird. Dieses Blendende, das ist viel eher drinnen in dem luziferischen Licht. Dieses luziferische Licht glänzt einem zwar sehr stark entgegen, verhüllt aber gerade, was hinter ihm steckt. Also ist nicht durchscheinend, offenbart im Grunde nicht das Innere oder nicht vollständig jedenfalls. Gibt also daher nicht die volle Wahrheit. Ein bisschen schon, aber nicht alles. Es gibt nicht alles preis. Weil, dass es überhaupt Licht ist, heißt, dass es etwas sich Offenbarendes ist. Also, man könnte sagen, Licht als seelische Qualität ist auch etwas, was sich offenbart. Das ist also gerade bei dem Lichtprinzip am allerstärksten, dieses sich Offenbaren. Also, das heißt, etwas von seinem Wesen preisgeben. Aber beim Luzifer ist das dann eben nur ein geringer Teil, und das größere Geistige, nämlich was an geistiger Welt hinter ihm steht, das verhüllt er. Das ist nämlich Luzifer. Er offenbart schon im Grunde sein Wesen zu einem sehr hohen Grad. Aber er verhüllt zugleich die ganze weitere geistige Welt, die dahinter steht. Und ein, wie soll ich sagen, ein regelrecht entwickeltes geistiges Wesen strahlt das geistige Licht so aus, dass es nicht nur sich offenbart, sondern durch sich die ganze geistige Welt, die dahinter steht. Also sozusagen durchsichtig ist, durchscheinend ist für die ganze geistige Welt, die dahinter steht. Und das ist bei Luzifer nicht der Fall. Und eben die Art auch, wie wir das Licht, die Farben hier in der sinnlichen Welt erleben, das ist dann das extremste Beispiel von dessen, dass eigentlich das, was dahinter steckt, verhüllt wird vollkommen. Das legt sie so irgendwie auf die Oberfläche drüber und im Grunde erweckt es für uns den Eindruck, na, da ist aus. Also jedenfalls dahinter kann ich nicht sehen. Ich meine, ich kann es ausschneiden natürlich, aber dann sehe ich wieder nur was Äußeres. Also ich sehe nicht bis in das Wesen hinein. Eigentlich sollten diese seelischen Farben oder diese seelischen Klänge, diese seelischen Gerüche, wenn man so will, also gerade das Geruchselement ist ein sehr wichtiges in der hellsichtigen Wahrnehmung, allerdings nur für sehr entwickelt, geistig hochentwickelte Menschen, sonst ist es sehr gefährlich, weil es hängt da sehr stark mit dem Teufel natürlich zusammen. Also das Bild mit dem Schwefeldampf und so weiter hat ja was für sich, also der Teufel kündigt sich oft nämlich hellsichtig durch geruchsartige Eindrücke auch an. Das sind die, die also dann sehr, sehr stark in die Tiefe führen, auch geschmacksartige Qualitäten kann man unterscheiden. Es ist trotzdem immer sehr schwer vorstellbar, weil man es nicht zu ähnlich unseren sinnlichen Qualitäten vorstellen darf. Ich meine, es ist irgendwo als Vergleichsbild brauchbar, aber doch viel, viel, viel stärker und hat viel, viel mehr Nuancen. Und eben vor allem, wir kennen hier im sinnlichen Erleben bei all diesen Sinnesqualitäten eben immer nur diese Außenseite, also dieses sehr luziferische, dass alles, was dahinter an tieferem Geistigen steckt, auch hinter der Materie verhüllt im Grunde. Also dieses luziferische Licht, das uns entgegenstrahlt in der sinnlichen Welt, verhüllt das Geistige dahinter. Eigentlich, wenn wir es in einer Form alles erleben müssten, müsste man nicht jetzt diese dichte Materie sehen, sondern die Farben würden uns offenbaren, die seelisch-geistige Qualität dessen, was dahinter steckt. Also beim Tisch wird das weniger Rolle spielen, aber bei schon was bei einer Pflanze an Lebenskräften dahinter steckt, was beim Tier an Lebenskräften und Seelenkräften dahinter steckt und beim Menschen sogar bis zum Geistigen hin. Das sollte sich eigentlich offenbaren. Und bis zu einem gewissen Grad ist das die Aufgabe etwa eines Künstlers, eines Malers, dass er zwar auch nur diese äußeren Farben verwenden kann, aber doch durch die Art, wie er sie verwendet und wie er sie einsetzt und anordnet, etwas von diesem Verborgenen, was wir in der normalen sinnlichen Wahrnehmung eigentlich gar nicht gewahr werden, na, ich sage einmal, leichter zugänglich macht. Leichter zugänglich macht, weil er es zumindest unbewusst sieht, weil er zumindest unbewusst ein bisschen wenigstens durch diese luziferische Hülle durchstoßen kann. Und dann eben seine Farben, seine Formen und so weiter so anordnet, dass auch bei dem Betrachter, der selber nicht Künstler ist, irgendwo diese Empfindung, die richtige Empfindung angeregt wird, angestoßen wird irgendwo. Also das heißt, das Kunstwerk zeigt eigentlich mehr als die unmittelbare sinnliche Erscheinung. Also wenn ich ein Porträt male zum Beispiel, das ist ja das große Thema da in dem Mysteriendrama, in dem ersten, also dieser Johannes Thomasius, der Maler, also einer dieser Protagonisten der Handlung, der also einen Schulungsweg durchgeht irgendwie, der ist Maler, hat zuerst eben gemalt aus unbewussten Instinkten, aus unbewusster Begabung heraus, könnte man sagen, und macht dann den geistigen Schulungsweg, erlebt dadurch zuerst einmal das Drama, dass diese instinktiven Begabungen verschwinden. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also er geht durch eine Phase daher tiefster Depression durch, könnte man sagen, weil er das Gefühl hat, jetzt versuche ich mich geistig zu entwickeln und jetzt bringe ich gar nichts mehr zusammen. Jetzt alles, was ich bisher konnte, ist fort. Aber es wird dann ersetzt dadurch, dass er einen gewissen bewussten geistigen Einblick bekommt. Das heißt, das, was die alten Künstler instinktiv erlebt haben, beginnt er bewusster zu erleben. Und was den Künstler eben auszeichnet, ist eben, dass er die Kraft hat, also das auch im bloßen Betrachter anzuerwägen. Dieses seelisch-geistige zu spüren, das dahinter steckt. Im Grunde ist das ja etwas, was ganz stark auch jetzt ist in dieser hebräischen Sprache, namentlich also so, wie es hier in der Genesis jetzt festgehalten ist. Haben wir ja darüber gesprochen, dass da die alten Hebräer durch den Klang der Sprache anregen wollten, ein Erleben, das nahe herankommt an die Imaginationen, aus denen diese Genesis erlebt wurde, also dieser Bericht der Genesis. Weil Moses selber war ja hellsichtig, hatte also ein sehr ausgeprägtes Hellsehen sogar, und nur aus dem heraus konnte er diesen Schöpfungsbericht überhaupt festhalten und niederschreiben oder überliefern, sagen wir es einmal so. Aber wohl wissend, dass eine Zeit kommt, wo immer weniger Menschen hellsichtig sind und die wenigen, die es noch sind, auch meistens nur die ganz niedere Astralsphäre, also diese finstere Welt im Grunde, wahrnehmen können. Und das ist die, wo sie die Widersacher breit machen. Das heißt, diese Art des Hellsehens ist dann nicht die gesündeste unbedingt. Und aber man wusste, auch das wird verschwinden, und heute ist es ja im Großen und Ganzen längst verschwunden, bis auf ein paar Ausnahmen, die bei Nachtzügler gibt es immer, und ganz wenige, die schon voraus sind wieder, aber weil es hat ja das Kali-Yuga aufgehört, also wir sind in einem neuen geistig-lichten Zeitalter drinnen, aber so dass das allgemeine Menschheitsfähigkeit geworden wäre, kann man ja noch nicht sagen, sind wir also ja weit entfernt noch davon. Aber gut, das ist ja noch nicht so lange her, ein bisschen über ein Jahrhundert. Das ist in der großen Weltentwicklung überhaupt nichts, das ist eine Kleinigkeit. Also die Hebräer wollten auch einfach durch den Klang, durch die Formung der Sprache im Hörer, im Sprecher, wenn man so will, ein inneres Bild erregen, dass es an diese Imaginationen herankommt. Und das macht auf eine andere Art der Maler, das eigentlich durch sein äußeres Bild im Betrachter ein inneres Bild erregt, das oder erregen will. Und wenn ein guter Künstler ist, gelingt das auch bis zu einem gewissen Grad, dass im Inneren ein Bild dazukommt, das aber jetzt etwas über die seelisch-geistige Realität aussagt, auf die er hinweisen will mit diesem Bild. Also sei es auf den Charakter des Menschen, den er porträtiert hat oder was auch immer. Also da steckt eigentlich unheimlich viel hinter diesem künstlerischen Gestalten dahinter. Also das ist einmal das erste Wichtige, dieser Unterschied zwischen dem reinen Seelenlicht, das das Geistige, das dahinter steht, offenbart, und dem mehr luziferischen Seelenlicht, das das Geistige verhüllt, das dahinter steckt. Und im Grunde nur das offenbart, was halt Luzifer selber offenbaren will, von sich selbst. Von seiner luziferischen Welt. Also die, von der zeigt er uns was in schönen Farben, in schönen Qualitäten. Das ist die Paradieseswelt, in die von dem also der Koran spricht, in das man unter Umständen nach dem Tode aufsteigen kann, wo dann verhüllt wird bis zu einem gewissen Grad, was aber dann auch als Kamaloka irgendwo kommt und das ja gar nicht so lustig ist. Und man kann sagen, also die, was im Islam als dieses Paradies geschildert wird, das ist ja nicht dieser paradiesische Zustand, der dann im zweiten Kapitel der Genesis geschildert wird, sondern das ist im Grunde dieses luziferische Paradies. Das ist eine gewisse Schicht der Seelenwelt gewoben, also aus relativ dichten Sinnesqualitäten, wenn man so will, hauptsächlich. Das ist also das Hervorstechende, die aber das höhere Geistige völlig verhüllen. Und normalerweise nach dem Tod muss man genau das sehr schnell ablegen. Also gerade das sind die Dinge, die uns nämlich ziemlich an die Erde fesseln. Das hat alles mit der Erdensphäre zu tun. Also diese dichten Seelenkräfte, wenn man so will, hängen sehr stark mit der Erdensphäre, maximal bis zur Mondensphäre zusammen. Und das müssen wir im Kamaloka abstreifen. Nur mit einer gewissen Lebensführung, die halt dann teilweise auch angepriesen wird, sagen wir mal im Islam, im Koran, kann man bis zu einem gewissen Grad erreichen, doch für längere Zeit in diesem Bereich zu bleiben. Eigentlich ist das eine schreckliche Entwicklung für den Menschen, weil er längere Zeit jetzt in dieser erdnahen Sphäre gefesselt wird. Das ist zwar ein sehr angenehmes Erleben für ihn, es wird sozusagen die Kamaloka-Zeit aufgeschoben. Sie kann nicht verhindert, letztlich nicht verhindert werden. Ich meine, wenn sie verhindert würde, hieße das, dass also Luzifer endgültig gewonnen hat und den Menschen in sein Reich gezogen hat. Dann braucht er nicht mehr durchs Kamaloka durch, weil dann macht er nicht mehr den Aufstieg in die geistige Welt. Wir müssen ja das Kamaloka deswegen durchmachen, weil wir alles das aus unserem Seelenwesen ausscheiden müssen, was nicht zum Aufstieg in die höhere geistige Welt taugt. Also einfach, wir müssen wie beim Ballon den ganzen Ballast abwerfen, der uns nach unten zieht. Weil mit dem Ballast können wir halt nur bis zu einer gewissen Höhe steigen und weiter nicht. Das ist ein ganz fast geistig-physikalisches Prinzip, könnte man sagen. Also es ist gar nichts Geheimnisvolles. Aber man kann es bis zu einem gewissen Grad hinauszögern und halt länger in dieser luziferischen Sphäre verbleiben. Und dann ist es relativ angenehm. Also das ist das, was versprochen wird. Den Menschen, die also so ganz im Sinne des Propheten leben, wenn man so ganz streng nimmt. Das ist also eine gewisse, könnte man sagen, Verweigerung, aufzusteigen in die höhere geistige Welt.
Du sagst eine Zeit lang in diesem paradiesähnlichen
Zustand. Ja.
Und dann wieder auf die Erde oder dann doch?
Naja, im Regelfall dann doch hinauf. Das wird der Regelfall sein. Natürlich, für die Zukunft besteht dann schon einmal irgendwann die Gefahr, dass eben der Aufstieg nicht mehr stattfindet, sondern dass dann wieder hinuntergeht. Und da ist dann natürlich die Gefahr sehr groß, also dass diese Menschen wirklich vollkommen Gefangene der Widersacher werden. Letztlich beider irgendwo, also das ist dann noch gar nicht so entschieden. Also auch wenn sie nicht offiziell zusammenarbeiten, aber sie spielen sich trotzdem fast zwangsläufig in die Hände, könnte man sagen. Weil auch wenn ich jetzt, und dabei will ich also jetzt nicht schimpfen über den Islam oder sonst was, er ist ein Symptom einfach, ein Symptom unserer Zeit, nämlich der nachchristlichen Zeit, so wie das Christliche ein Impuls ist ein anderer Impuls da, der halt doch relativ stark in die Bereiche der Widersacher hineinführt. Und im Islam ist, das hat eine sehr stark alemannische Komponente auch drinnen. Lockt aber mit diesen luziferischen Verführungen. Also es ist dieses Zusammenspiel beider Kräfte im Grunde. Das wäre mal für jemanden eine hochinteressante Arbeit, sich also wirklich in die islamischen Gebräuche, in den Koran überhaupt so zu vertiefen und genau herauszufinden, also welche seelisch-geistigen Folgen das dann hat, nämlich nach dem Tod, oder wie das vorbereitet wird im Leben hier schon, zum Beispiel in dem bestimmte Triebe zeitweilig so oder so erzogen werden, die ganzen Fastengeschichten und dergleichen, die eine Rolle spielen. Das sind alles Sachen, die sehr zweischneidig nämlich sind. Ich könnte sagen, na, grundsätzlich das Fasten ja was sehr, sehr Positives und eine gewisse Askese ist sicher für die geistige Entwicklung gut. Also wenn,
auch für die physische.
Auch für die physische, sowohl für die geistige wie für die physische. Aber sie hat auch ihre Gefahren. Sie kann also auch zu einem gewissen, wie soll es, Selbstzweck werden. Das war also auch bei den mittelalterlichen Asketen, wenn sie also diese Askese über ein gewisses Maß nämlich übertrieben haben und überzogen haben, dann entsteht nämlich genau der Effekt, dass man durch, wie soll ich sagen, dadurch, dass man vermeidet, gewisse Triebe auszuleben, wird die Begierde dann im Untergrund, nein, ich will nicht sagen ins Unendliche, aber doch riesig gesteigert. Und wenn man das ganze Leben lang durchzieht, ist das die beste Methode, um dann genau in diesem luziferischen Paradies zu landen. Und dort dann in aller Vehemenz von diesen Dingen zu kosten. Natürlich hat man immer das Körperliche dazu, aber man kann zum Beispiel Sinnesqualitäten, aber losgelöst halt vom Körperlichen, sehr wohl sehr stark erleben. Lustgefühle und dergleichen. Sehr, sehr wohl sehr stark erleben. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Ausschweifungen, die man hier auf Erden machen kann. Und zwar nämlich insofern nicht vergleichbar, als es vom seelischen Erleben natürlich viel, viel intensiver, viel, viel stärker ist. Also das heißt, das bringt Gefahren mit sich. Vor allem, wenn die Askese im Grunde darauf hinausläuft, den Trieb nur zu unterdrücken und nicht ihn zu verwandeln. Und das sind große Unterschiede. Ich meine, wenn jemand durch wirklich konsequente geistige Arbeit lernt, also gewisse triebhafte Bedürfnisse zu verwandeln, loszuwerden und, sagen wir mal, auf das notwendige Minimum zu beschreiben, das heißt ja nicht, dass man also jeden Genuss oder so meiden muss und dass man jetzt nur was essen muss, was noch nichts schmeckt, das ist damit ja überhaupt nicht gemeint, im Gegenteil. Also Speisen sollen auch schmackhaft sein und man soll auch einen gewissen Genuss damit durchaus verbinden. Und am besten im geistigen Sinne ist es, wenn man ihn auch bis zu einem gewissen Grad als Fingerzeig eben für das Geistige finden kann, das dahinter steht. Ich meine, jede Farbe, die man erlebt, jede Geschmacksnuance, jeder Geruch, den man erlebt, spricht von etwas Geistigem. Also man kann sie entweder im selbstsüchtigen Genuss erschöpfen und sagen, ich genieße das und mir geht's gut und ich finde das toll und ich bin ganz gierig danach. Das ist das, was ja am meisten passiert. Ich kann es aber auch in einer feineren Dosierung durchaus die Dinge genießen, die ja zum Leben auch notwendig sind, weil Nahrung braucht man und so weiter. Und es zugleich auch als ein Tor nehmen für das Geistige, das dahinter steckt. Denn wie gesagt, jede sinnliche Wahrnehmung auch spricht in Wahrheit von einem Geistigen dahinter. Ich meine, da müssen wir nur halt durch die luziferische Hülle ein bisschen durchstoßen. Und das tun wir gerade dadurch, dass wir eben dieses bloß Selbstsüchtige ausscheiden daran. Weil im Grunde ist es ja so, wie wir die meisten Dinge, namentlich, also wenn man Speisen oder sowas, da ist es ja noch viel stärker, als wenn wir einfach Farben oder was sehen. Wenn wir das zu uns nehmen, erschöpfen wir uns ja eigentlich ganz in dem, na was, wie taugt mir dieser Genuss, wie herrlich ist das für mich. Na da ist es also rein luziferisch, das Ganze. Wenn ich mich nur im seelischen Erleben erschöpfe darin, zu erleben, was bedeutet diese Sinnesqualität, dieser Genuss für mich, dass mir gut geht dabei, dann wird dieses Erlebnis sicher nicht zum Toröffner für ein höheres seelisch-geistiges, das dahinter steckt. Wenn ich es aber sehr wohl mit Genuss und mit Aufmerksamkeit erlebe, aber nicht mein Hauptaugenmerk darauf richte, mich sozusagen zu baden in diesem Erlebnis und es als bloßen Selbstzweck nehme, dann kann es ja wohl ein Tor eben in die geistige Welt öffnen. Also alles das ist möglich. Und wenn ich also eine vernünftige Askese, das hat im Übrigen Buddha sehr, sehr klar erkannt, und spricht er auch von seinem Weg der mittleren Sammlung. Und die mittlere Sammlung bedeutet für ihn gleich Ferne von Ausschweifung und extremer Askese. Von der er sehr, sehr wohl erkannt hat, dass sie bei den meisten Asketen in Wahrheit nur Triebe unterdrückt, aber nicht verwandelt. Und sie in der Tiefe dann gewaltig anschwellen lässt. Ich meine, das ist ja schon im sinnlich-körperlichen Leben, ist schon eine gewisse Zeit lang geübte Enthaltsamkeit, ist ein wunderbares Mittel, die Begierde zu steigern. Also zum Beispiel eine regelmäßige sexuelle Enthaltsamkeit und dann geht die Post ab irgendwann. Wenn man sozusagen jeden Tag betreibt, wird es irgendwann öd. Naja, müssen wir einmal über sowas sprechen, aber nicht über sowas ganz Konkretes, gehört auch zur Anthroposophie dazu. Weil, wenn, dann braucht man halt wieder irgendeinen neuen Kitzel oder was. Da gibt es ja genug, was sich die Leute einfallen lassen, dann, dass es noch aufregend ist irgendwo. Aber eines der raffiniertesten Mittel ist, zeitweilig immer wieder mal strengste Askese zu üben. Dann ist das Erlebnis viel stärker. Und also solche Mittel werden auch in sogenannten, halt, unter Anführungszeichen jetzt geistig-religiösen Schulungen teilweise angewandt. Unbewusst. Das ist den Leuten dann unbewusst natürlich, dass sie aber im Prinzip genau das tun. Das sind halt also diese geistigen Wege, die dann von den Widersachern inspiriert sind. Gibt's ja genauso. Die haben ja letztlich auch ihre Schulen und suchen ihre Schüler, ihre Gelehrigen. Also da gibt's raffinierte Mittel, in dieses luziferische Paradies dann hineinzukommen und möglichst lange da drinnen zu verharren und das auszukosten. Und belohnt wird man unter Anführungszeichen jetzt dadurch, dass man dort wirklich sozusagen scheinbar himmlische Genüsse hat, weil alles das, was man hier an Lust, an Genuss und so weiter erleben kann, dort tausendfach gesteigert ist im Grunde. Und losgelöst ist von allen, wie soll ich sagen, körperlichen Beschwerden, die sie vielleicht dann auf Erden in Ausübung dieser Lüste vielleicht einstellen. Das ist alles weg dort. Also es ist im Grunde eine sehr, sehr angenehme Zeit. Also diese Dinge gibt es wirklich. Diese Versprechungen sind nicht ganz leer, die da gemacht werden. Das funktioniert schon bis zu einem gewissen Grad. Nur ist es nicht förderlich der geistigen Entwicklung des Menschen. Also es bringt ihn halt, treibt ihn immer stärker in die Arme der Widersacher.
Aber in jedem noch dann auf der schönen Zeit, dass der Weg durchs Kamaloka trotzdem kommt, dann büßt man die Sünden eh wieder ab.
Ja, sicher. Das ist ja das Glück. Also das im Allgemeinen schaffen die Menschen es mit Hilfe der geistigen Welt doch immer noch, den Widersachern wieder zu entschlüpfen, und dann müssen sie halt wirklich durchs Kamaloka durch und gehen dann doch noch den Weg durch die geistige Welt halt in kürzerer Zeit und können vielleicht nicht so viel mitnehmen, was dann natürlich ein Problem ist für die nächste Inkarnation schon wieder. Also es besteht dann die große Gefahr, dass es beim nächsten Mal noch schwieriger wird, dem wieder zu entkommen. Weil es ist schon so, dass das also Nachwirkungen natürlich für die nächsten Inkarnationen trotzdem hat.
Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass man in einem luziferischen Reich dran hängen bleibt und dann nicht weiterkommt?
Naja, heute noch kaum. Aber die Zukunft wird dahin führen. Die Gefahr besteht, dass also Menschen entweder in dem luziferischen oder auch in dem arimanischen Reich hängen bleiben. Also nach dem trachten alle beide. Sie wollen Menschen in ihr Reich hineinziehen. Weil die Menschen also gewisse Fähigkeiten mitbringen, selbst wenn sie dann von den, und zwar durch das menschliche Ich eben, und trotzdem sie von den Widersachern verführt und beeinträchtigt in ihrer weiteren Ich-Entwicklung werden, bringen sie doch in ihrem Ich etwas mit, was den Widersachern alleine nicht zugänglich ist. Das ist der Punkt. Also nämlich dieses eigentlich, in dem der Mensch ein Ich hat, hat er in diesem Ich das Tor, in dem menschlichen Ich das Tor geöffnet, durch alle Welten, könnte man sagen, bis dort, wo die eigentlich schöpferische Quelle ist. Das ist die Eigenschaft insbesondere des menschlichen Ichs. Also zumindest das, was aus dem Ich werden soll. Also ich würde nicht behaupten, dass jetzt schon groß die Tore bis überall hin offen sind. Aber unser Ich ist dieses Tor, das hinaufführt im Grunde bis zur Trinität, wenn man so will. Wenn man das nimmt jetzt als den Inbegriff der schöpferischen Quelle irgendwo. Und solange wir ein Ich haben, ist dieses Tor, wie eng es auch immer noch sein mag, vorhanden. Und der Punkt ist, die Widersacher haben natürlich auch ein gewisses Ich-Prinzip, klar. Aber das reicht nicht so hoch hinauf. Das ist der Punkt. Ihr Tor öffnet sich nicht für alle Welten. Und das heißt namentlich, also bei Ahriman ist das besonders stark. Er kann ewig herumkonstruieren und herumexperimentieren mit dem, was er in seiner Welt hat und kann sich immer neue Kombinationen einfallen lassen, aber etwas wirklich Neues kann er nicht schaffen. Wirklich schöpferisch tätig kann er nicht sein. Ahriman ist das absolut Unschöpferischste, was es gibt. Lucifer hat schon ein bisschen was davon. Also Lucifer hat mehr Schöpferisches als Ahriman, weil sein Tor in höhere Welten hinaufgeht. Ahriman ist der Zugang also zu dieser Schöpferquelle überhaupt ganz, ganz versperrt, könnte man sagen. Und er weiß ganz genau, dass das ein Problem auch für sein arimanisches Reich ist. Damit dieses arimanische Reich sich als etwas Eigenständiges auch wirklich entwickeln kann in einer gewissen Weise, braucht er was Schöpferisches, an das er nicht herankommt. Und darum möchte er noch mehr als der Luzifer oder wünscht sich nicht mehr als menschliche Iche. Wirklich menschliche Iche in seine Sphäre hineinzubringen. Das ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen. Nicht wirklich. Aber mit jedem Ich, das er in seine Sphäre hineinziehen könnte, würde er dadurch zwar natürlich die weitere Entwicklung dieses menschlichen Ichs abschneiden. Es könnte sich geistig nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Hätte nicht mehr sozusagen die volle Herrschaft über sich selbst. Aber es würde ein Tor für die arimanische Welt öffnen in die höheren geistigen Sphären. Nämlich bis zu dem Entwicklungsstand, wo das Ich jetzt gekommen ist, das kann Ahriman mit hinübernehmen. Das Ich kann sich dort in der arimanischen Welt nicht mehr weiter ausdehnen, möchte ich sagen, öffnen oder so weiter. Das geht nicht. Aber das, was es sich zunächst einmal mitbringt, das bleibt offen bis zu einem gewissen Grad. Und kann zumindest also so kleine, weiß ich nicht, Strohhalme hinausstrecken bis in die geistige Welt hinaus, wo die eigentlich schöpferische Quelle ist. Und da kann dann Ahriman ein bisschen nuckeln dran mit Hilfe des Menschen. Das heißt, er kann zumindest gewisse schöpferische Impulse hereinholen und das genügt ihm auch. Mehr will er ja gar nicht, weil sonst würde seine Welt ja plötzlich wieder zum Ausdruck der Trinität oben werden, also der großen schöpferischen Welt. Das will er ja nicht. Er will ja sein eigenes Reich schaffen, aber trotzdem will er sozusagen, naja, am Leben erhalten, also fortentwickeln bis zu einem gewissen Grad. Und mit dem rein, wie soll ich sagen, intellektuell konstruktiven, konstruierenden Prinzip, das Ahriman allein, aber dafür in höchster Brillanz hat, mit dem allein geht es nicht. Und ideal wäre, eine ganze Menge kleine, schwache Iche, menschliche, die aber doch einen dünnen Kanal öffnen bis in die geistige Welt hinein, für seine Welt zu erlauben und dann mit vielen, vielen feinen Fäden, mit feinen Trinkhalmen sozusagen hinaufzulangen in die schöpferische geistige Welt und von dort sehr kontrolliert etwas herunterzusaugen. Das könnte nicht in einem großen, breiten Strom herunter, nur in feinen Tröpfchen sozusagen, aber das wäre Ahriman gerade recht. Das wäre ihm gerade recht. Das wünscht er sich für seine Welt. Lucifer wäre natürlich auch froh, wenn er menschliche Ich in seine Sphäre kriegt. Weil auch da ist es so, dass das menschliche Ich ihm in höhere geistige Welten hinaufreicht, im Grunde als Lucifer selber. Obwohl er in gewisse schöpferische Bereiche, wie gesagt, trotzdem hinein kann, was Ahriman nicht kann. Aber Lucifer kann es ein bisschen zumindest. Aber der Mensch wäre ein großer Gewinn für ihn. Da könnte er noch eine buntere, luziferische Welt gestalten. Und diese Unfähigkeit Ahriman, sich selber also an diese Schöpfungsquelle zu begeben oder von ihr zu nehmen, ist natürlich in gewissem Sinne dadurch vorbereitet worden oder geradezu programmiert worden, könnte man sagen, dass ihm ja diese finstere, dunkle, irdische, später unterirdische Welt als Wohnort zugewiesen wurde. Von den regelrechten Göttern, wenn man so will. Also das muss man auch immer dazu sagen, dass ja Ahriman zu seiner Aufgabe abkommandiert wurde, wie Steiner oft sagt. Das ist ein sehr menschlicher Begriff natürlich jetzt, aber er ist nicht aus eigener Wahl dorthin gegangen, weil er diese Wahlmöglichkeit ursprünglich gar nicht hatte. Aber jetzt sitzt er dort unten und muss halt schauen, wie er damit fertig wird. Er hat seine Aufgabe im Vorhinein als Versucher an den Menschen heranzutreten, hat auch die Aufgabe, diese Erdenwelt fester, dichter, dunkler auch zu machen. Er ist ja der Geist der Finsternis, der Geist der Schwere, der Geist der Festigkeit, könnte man sagen. Und bereits jetzt in diesen ersten Schöpfungstagen wird zumindest dieses Reich Ahrimans, sein künftiger Wohnort, vorbereitet. Er selber spielt noch keine Rolle jetzt. Also er tritt jetzt noch nicht auf, greift noch nicht in das Schöpfungsgeschehen ein, nicht einmal Luzifer greift jetzt noch wirklich, wirklich ein in das Geschehen. Das, also Luzifer eben dann so richtig, wenn diese Paradiesesgeschichte sich abspielt, also der Sündenfall und das alles rundherum, dann greift er wirklich ein in die Entwicklung, das wird dann im zweiten Kapitel alles geschildert und in der Folge. Aber jetzt, was hier in den ersten also in den ersten 6 bzw. 7 Schöpfungstagen geschildert wird, ist noch frei von der Wirkung der Widersacher. Auch das ist vielleicht wichtig. Also, wir finden hier noch nichts drinnen von einem Eingreifen der Widersacher. Aber es werden bereits die Reiche der Widersacher vorbereitet. Also man könnte sagen, diese finstere Erdensphäre, die am Anfang entsteht, was zuerst eigentlich nur ein seelischer Hohlraum ist geradezu, also dieses Haaretz, das entsteht. Das ist im Grunde zunächst nichts anderes als ein Hohlraum im Geistigen, wobei Raum schon wieder ein aus dem sinnlich genommener Begriff ist. Also der Raumbegriff ist in der Seelenwelt nur im sehr übertragenen Sinne zu verwenden. Also wir können von etwas Größerem Seelischen und etwas Kleinerem Seelischen sprechen, meinen aber damit, dass etwas größere seelische Kraft hat und etwas weniger seelische Kraft hat. Das heißt, etwas ist viel reicher an Seelenkräften, etwas ist viel ärmer an Seelenkräften. Da kann man sagen, das eine ist eine kleine Seele, das andere eine große Seele. Aber das ist nichts eigentlich Räumliches. Das sind wirklich nur eine Übersetzung, eine Übertragung in ein sinnliches Bild, damit wir uns irgendwas vorstellen können. Und es ist aber durchaus zumindest eine adäquate Übersetzung in ein zutreffendes symbolisches Bild. Das machen ja Imaginationen auch überhaupt, dass sie also Dinge in Bilder übersetzen, die ein zutreffendes Symbol, wenn man so will, ein zutreffender Ausdruck für die dahinterstehenden seelisch-geistigen Gesetzmäßigkeiten ist. Aber das Seelische selber kann man nicht wie was Sinnliches anschauen. Das ist das Paradoxe, obwohl gerade die Sinnesqualitäten aus der Welt stammen, aber sie sind dort in ihrer reinen Form eben dort und da sind sie nicht räumlich. Da sind sie Also wenn es, na, nehmen wir ein Beispiel, ich tauche in die flutende Farbe ein, in ein flutendes Farbenmeer wechselnder Regenbogenfarben, dann bedeutet das, dass meine Seele sich im zeitlichen Rhythmus erfüllt mit den verschiedenen Farbnuancen, dass ich erlebe Rot, vielleicht in dem Rot erlebe ein Grün als Gegenfarbe und so weiter, dann flutet ein Blau durch, aber das alles in zeitlicher Folge nacheinander, nicht räumlich ausgebreitet in Wahrheit. Könnt ihr sagen, die ganze Seele lebt in Rot, in Blau oder in einer Kombination von Rot und Grün, wie auch immer. Aber man darf sich nicht wie etwas vorstellen, was ich draußen räumlich vor mir sehe. Sondern ich selber bin im Grunde auch dieses Rot. Darum sagt Rudolf Steiner, ist ja auch dieses eigentliche Beschreiben der Farben oder etwa, wenn der Hellseher etwa die Aura schildert oder sonst etwas und gewisse Farben nennt, die darin vorkommen, dann sagt er ja, eigentlich ist das eine abgekürzte Formulierung dessen, dass man sagt, die Seele, wenn sie diese Aura betrachtet, lebt etwa jetzt in Rot. Das heißt, ich habe ein seelisches Erleben, das zwar viel stärker, aber vergleichbar ist mit dem seelischen Erleben, das ich habe, wenn ich hier sinnliches Rot sehe. Also ich sehe Rot. Dieses Rot wirkt auf meine Seele und hinterlässt eine gewisse Wirkung in meiner Seele. Also zum Beispiel, dass es etwas mehr Anregendes für mich hat, etwas, was mir Energie bringt, könnte man sagen. Dass ich vielleicht sogar als aggressiv empfinden kann, wenn es ein sehr, sehr strahlendes Rot ist. Es gibt ja auch verschiedene Nuancen. Dieses Erleben, das ich an dem sinnlichen Rot haben kann, In dieses Erleben bin ich völlig eingetaucht, wenn ich als Hellseher sozusagen diese Farben erlebe. Aber ich sehe nicht das sinnliche Rot dabei. Also wenn man sich so vorstellt, nein, es ist einfach so, ich sehe den Menschen da jetzt und rundherum jetzt wie so eine neonbeleuchtete Wolke, die herumgeistert. So erlebt man das nicht. Sicher, wenn ich es schematisch irgendwo zeichne, wie kann ich es nicht anders? Wie soll ich es zeichnen? Wie soll ich es zeichnen? Aber ich trete dem Menschen gegenüber und erlebe jetzt dieselben Qualitäten, die zum Beispiel das Rot hat, wenn es ein sehr, sehr aggressives Rot ist oder so, das mit seiner triebhaften Natur zu tun. Das heißt, ich erlebe in mir ganz dieses brennende Rot, das von dem Menschen ausstrahlt sozusagen, aber ausstrahlt im übertragenen Sinn. Das heißt, ich bin als Hellseher fähig, das wahrzunehmen, aber nicht als sinnlichen Eindruck wahrzunehmen. Das wäre ganz falsch. Also, na, ich lese da ein Stückchen vielleicht vor. Wir kommen, weiß nicht, mit dem Vortrag, den ich da vorbereitet habe, mit dem kommen wir nicht weiter. Ich bin immer noch bei den ersten Zeilen, es macht nichts. Sehr, sehr interessant. Das Wasser hat es in sich, das seelische Wasser. So, wo steht das? Da schreibt er nämlich sehr deutlich, also worauf man aufpassen muss. Naja, also zuerst einmal, dass man es nicht mit den sinnlichen Farben verwechseln soll. Also man kann zu der Vorstellung kommen, als ob dasjenige, ist jetzt Zitat von Steiner, als ob dasjenige, was hier als Farben geschildert wird, vor der Seele so stünde, wie eine physische Farbe vor dem Auge steht. Eine solche seelische Farbe wäre aber nichts als eine, also diese seelische Farbe ist jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, eine solche seelische Farbe wäre aber nichts als eine Halluzination. Mit Eindrücken, die halluzinatorisch sind, hat die Geisteswissenschaft nicht das Geringste zu tun. Und sie sind jedenfalls in der hier vorliegenden Schilderung nicht gemeint, also diese Halluzinationen. Man kommt zu einer richtigen Vorstellung, wenn man sich das Folgende gegenwärtig hält. Die Seele erlebt an einer physischen Farbe nicht nur den sinnlichen Eindruck, sondern sie hat an ihr ein seelisches Erlebnis. Dieses seelische Erlebnis ist ein anderes, wenn die Seele durch das Auge eine gelbe, eine andere, wenn sie eine blaue Fläche wahrnimmt. Man nenne dieses Erlebnis das Leben in Gelb oder das Leben in Blau. Die Seele nun, welche den Erkenntnispfad betreten hat, hat ein gleiches Erleben in Gelb gegenüber den aktiven Seelenerlebnissen anderer Wesen. Ein Erleben in Blau gegenüber den hingebungsvollen Seelenstimmungen. Das Wesentliche ist nicht, dass der Seher bei einer Vorstellung einer anderen Seele so blau sieht, wie er dieses Blau in der physischen Welt sieht, sondern dass er ein Erlebnis hat, das ihn berechtigt, die Vorstellung blau zu nennen, wie der physische Mensch einen Vorhang zum Beispiel blau nennt. Und weiter ist es wesentlich, dass der Seher sich bewusst ist, mit diesem seinem Erlebnis in einem leibfreien Erleben zu stehen, so dass er die Möglichkeit empfängt, von dem Werte und der Bedeutung des Seelenlebens in einer Welt zu sprechen, deren Wahrnehmung nicht durch den menschlichen Leib vermittelt ist. Also es ist sehr kompliziert, es ist sehr, sehr schwierig, sich ausgehend vom Sinnlichen eine Vorstellung davon zu machen, aber die Schwierigkeit haben wir jetzt grundsätzlich. Wir sind so gefangen in dem Sinnlichen und wir haben zunächst, weil auch die Sprache keine anderen Worte hergibt, gar nichts, wie wir es benennen können und nichts, mit dem wir es vergleichen können. Also wir können uns nur langsam herantasten und das Herantasten wäre beispielsweise das, dass man jetzt nach einem Weg sucht, wie kann ich an so ein Erlebnis, einmal so ein ganz elementares Erlebnis herankommen. Und da ist sehr empfehlenswert eine wirklich einfache Farbmeditation. Also einfache Farbmeditation, die einfach darin besteht, ausgehend von einem sinnlichen Rot oder einem sinnlichen Blau, ist egal, mit was man anfängt. Mit einem Rot ist es unter Umständen leichter, hängt aber sehr vom Menschen ab. Wenn er ein sehr cholerischer Mensch ist, ist das nicht gerade gut für ihn. Aber
warum ist das nicht gut für einen Cholerischen?
Weil es dann das Cholerische bei ihm noch mehr steigert.
Die rote Farbe,
ja. Und das heißt, weil ich muss ja, wenn ich überhaupt eine geistige Schulung oder sowas durchmache oder überhaupt eine Meditation durchmachen will, muss ich als erstes einmal darauf achten, dass ich meine Temperamente harmonisiere. Das heißt, dass ich eine ausgewogene Mischung aller vier, zumindest in dem Moment der Meditation, zustande bringe. Also es muss ein gewisser neutraler Zustand entstehen. Und wenn jemand schon eine sehr ausgeprägte cholerische Neigung hat und ich jetzt durch den Meditationsgegenstand die noch verstärke eigentlich, weil das eben das anregt, dann macht es mir das noch schwerer. Aber es hängt vom Menschen ab. Ich meine, wenn der Mensch eine sehr, sehr starke Willenskraft hat, kann er unter Umständen gerade durch die Herausforderung gut weiterkommen. Weil jetzt wird das, was er bewältigen muss, noch mehr gestärkt und jetzt muss er das noch stärker bewältigen. Wenn es ihm gelingt, dann ist er einen Riesenschritt weitergekommen. Wenn nicht, ist er also ganz daneben gegangen. Also in den meisten Fällen wird dann einfach das Einfachste passieren, was passieren kann, nämlich nichts. Also er wird einfach nicht geistig weiterkommen. Und die Meditation wird einfach nicht funktionieren. Das ist zum Glück dann eh der häufigste Fall. Schlimmer ist, wenn es dann so halb funktioniert und dann irgendwo in die falsche Gegend abbiegt. Also einfach sich in eine farbige Fläche konzentriert zu vertiefen. Also es ist gut vom sinnlichen Eindruck auszugehen und zu versuchen einmal wirklich alles andere Sinnliche, was rundherum ist, auszuschalten, sozusagen nur dieses Rot zu sehen und ganz sich zu vertiefen in das Erlebnis, das ich an dem Rot habe, das ich durch das Rot habe. Man wird dann nämlich sehr bald merken, also zumindest bei einiger Übung, dass zunächst einmal das sinnliche Rot, auf das ich mich jetzt ganz konzentriert richte, dass das eigentlich jetzt auch verschwindet.
Wie lange soll man das probieren? Diese Farben?
Naja, es genügen ein paar Minuten. Wenn man es wirklich am Anfang, wird man es nicht lang durchhalten. Ich meine, die Vorbereitung wird oft lang dauern, bis man überhaupt einmal drinnen ist in dem Erleben. Man nicht nur so, aha, rotes Blattl. Warte, ich muss weg. Nein. Wie spät ist es? Ein rotes Blattl, ja. Was ist der für ein komischer Fleck in dem roten Blattl? Hat einer draufgepatzt? Das gehört alles nicht dazu. Das, ja, also, und es ist ja tückisch. Also bei jeder Meditation merkt man sofort, wie die Widersacher heranstimmen. Wenn man wirklich ernsthaft meditiert, ist sofort 100.000 Störungen. Alles, was normal überhaupt keine Rolle spielt, wird da fängt es zum Jucken an und dort es heiß ist oder es kalt ist. Man muss niesen und das Ohr juckt und die Nasen kitzelt. Es ist fürchterlich. Oder irgendwas fällt einem ein, ja, ist das dringend, muss ich den noch anrufen und das darf ich nicht vergessen. Warte, Meditation, rot. Also es ist ja schwierig. Also das heißt, am Anfang kann es relativ lang dauern, bis ich in den Zustand überhaupt hineinkomme, dass ich wirklich ganz konzentriert nur auf der, sagen wir, roten Fläche verharre. Und das Bewusstsein möglichst nur mit dem ausgefüllt ist, mit der Betrachtung dieses sinnlichen Rots. Und wenn ich das dann ein, zwei Minuten durchhalte, ist das Ewigs und das Ewigkeiten. Und je stärker ich geübt bin in diesen Meditationen, das dauert unterschiedlich lang, das kann bei einem Jahr dauern, bei einem anderen dauert es ein paar Wochen, einer kann sofort, je nachdem, tut sich dann wieder bei was anderen vielleicht sehr schwer. Das sagt es auch noch nichts jetzt über den allgemeinen geistigen Entwicklung. Ganz sicher ist es ein gewisser Hinweis, dass man schon in früheren Inkarnationen sich mit solchen Dingen irgendwie beschäftigt hat. Aber man darf es nicht überbewerten. Nicht sagen, der andere braucht jetzt schon 3 Monate dazu und bringt es nicht zusammen. Der ist ja geistig ganz hinten auch. Der kann es vielleicht auf anderen Gebieten. Also das ist... Da darf man auch nicht voreilig sein, also als Randbemerkung. Aber sich in das zu vertiefen, und wenn man wirklich ganz drinnen ist, wenn man das wirklich geschafft hat, nur das Rot ins Auge zu fassen, dann ist das eigentlich der Moment, wo das auch verschwindet, das sinnliche Rot nämlich. Und dann ist aber ganz stark im Bewusstsein das, was ich an dem Rot erlebe. Also das die eigentlich seelische Qualität des Rot. Und das ist das, was der Hellseher berechtigt als seelisches Rot bezeichnet. Das ist es eigentlich erst.
In welcher Farbe muss man das nehmen? Achso, außer Rot, kann man schwarz
nehmen? Naja, schwarz ist auch wahrscheinlich eine Meditation über Arimant oder so. Nein, es sollte schon eine Farbe sein, also weder weiß noch schwarz, es sollte eine Farbe sein. Am besten einmal für den Anfang eine Farbe, bei der man sich wohlfühlt. Das ist im Durchschnitt einmal die beste Art zu beginnen, wo man am schnellsten weiterkommt. Ich meine, wer sich eine ganz große Herausforderung stellen will, nimmt sich eine Farbe, die er überhaupt nicht ausstehen kann. Dann habe ich aber schon eine Zusatzübung, dass ich also meine ganzen Antipathien überwinden muss. Ich meine, ist eine gute Übung. Das würde ich aber im Allgemeinen erst in der Folge vorschlagen. Also wenn man zuerst einmal in einer Farbe, die man einfach als angenehm empfindet. Besser sind natürlich irgendeine von den Regenbogenfarben, als wenn man, weiß ich nicht, in Beige versetzt oder in gedeckte Schlammfarbe. Also es sollten leichter ist es auch eher mit den aktiven Farben als mit den passiven, aber ist kein Muss. Also wenn jemand was Bläuliches oder Violettes oder so als sehr angenehm empfindet, geht das auch. Also da ist wirklich am besten das eigene Gespür, mit welcher kann ich am besten, mit welcher lebe ich am liebsten jetzt einmal für Zeit. Weil es muss einem klar sein, dass man, wenn man dann sowas macht, das ja erstens nur einen Sinn hat, wenn man es regelmäßiger Zeit lang macht. Nicht jetzt mache ich es einmal, warte nächstes Monat, yay, ich habe schon lange nicht gemacht, könnte wieder einmal eine Fortmeditation machen. Das bringt gar nichts. Also eine Zeit lang muss man es regelmäßig machen, es muss nicht unbedingt jeden Tag sein, es kann auch jeden dritten, vierten Tag von mir aus sein, aber das regelmäßig. Gerade für solche Übungen ist ja die Regelmäßigkeit was ganz Wichtiges. Am besten zur selben Zeit, am selben Ort, wenn möglich, ist nicht unbedingt Voraussetzung, aber man tut sie halt leicht, aber auf jeden Fall möglichst zur selben Zeit. Das ist sehr wichtig. Also alles, was dazu unrhythmisch, unregelmäßig ist, ist nicht gut. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt seine äußeren Verpflichtungen völlig über den Haufen werfen soll dadurch. Das wäre also gar nicht gut. Also man soll nicht sozusagen seine Pflichten verletzen dadurch, weil ich muss jetzt meditieren und alles andere ist mir wurscht. Also immer das gesunde Maß, aber danach trachten, dass man sich das Leben so einteilt, dass ich zu dem Zeitpunkt auch die Muße dazu finde, diese Meditation durchzuführen. Dann wirkt das. Und dann ist das erste Erleben, das kommt, dass eben einfach diese sinnliche Farbe ja, verschwindet eigentlich und ich ganz lebe in der Seelenqualität des Rot. Und das steigert sich dann von Mal zu Mal, also wo man diese Übung macht, wird das dann das Erleben immer intensiver. Es ist anfangs noch sehr, sehr fein, sehr, sehr unterschwellig, also man darf sich nicht jetzt vorstellen, gleich, boah, jetzt, boah, ich bin hellseher geworden, ich stehe in der geistigen Welt und bumm, alles ist offen. Also es ist schon ein bisschen mühsamer, die ganze Geschichte. Also es ist sehr subtil. Aber man wird merken mit der Zeit, dass dieses seelische Erleben intensiver wird. Und was ich natürlich als, wie soll ich sagen, gratis Zuckerl dazu kriege, wenn ich das längere Zeit mache, ist, dass ich mit der Zeit dann auch sehr gut empfänglich werde, die Aura anderer Menschen, zumindest die Farbaura, wahrzunehmen. Weil ich einfach, wenn ich an den anderen Menschen herankomme, tritt mir dann genau dieses Erlebnis entgegen. Ich werde nämlich wahrnehmungsfähig dafür, weil indem ich in der Meditation übertrete in dieses Erlebnis, bin ich ja in der realen Seelenwelt drinnen, wo diese Qualität beheimatet ist. Dort erlebe ich. Und wenn der andere Mensch diese Seelenqualität ausstrahlt, dann kann ich es dort im Prinzip genauso wahrnehmen, wie ich es jetzt in der Meditation wahrgenommen habe. Also anfangs wird es natürlich auch nicht, ja manchmal wird es am Anfang zufällig passieren, dass ich so einen gewissen Eindruck habe und fünf andere Male nicht, aber man kann das dann auch üben natürlich oder trainieren, dass das sicherer wird, dieses Erlebnis, indem man halt lernt auch die Konzentration schärfer zu fassen, also sich stärker zu konzentrieren darauf, auf das Erlebnis. So wie man es gegenüber der Farbfläche zunächst einmal gemacht hat, dass man es den Menschen gegenüber macht. Nur da gleich unter Ausschaltung der äußeren Farbe, die an ihm klebt, weil da ist dann nicht wichtig, ob er ein rotes Sakko anhat oder ein lila Kleid oder was, sondern da müssen wir dann gleich den Sprung dahinter machen, zu der eigentlichen seelischen Qualität. Weil das Ausgehen in der Meditation von dem sinnlichen Bild ist ja nur ein Hilfsmittel, sage ich mal. Das ist was uns eine Konzentrationshilfe ist. Aber drinnen bin ich in dem Erleben erst dann, in dem Moment, wo das sinnliche Rot in Wahrheit für meine Wahrnehmung verschwindet. Naja, wir werden uns das nächste Mal noch sicher sehr intensiv damit beschäftigen, weiter mit diesen Dingen. Wir sind also jetzt von dieser, wie soll ich sagen, Ausdifferenzierung der Seelenwelt, um die es eigentlich geht, jetzt in der Schöpfungsgeschichte, da sind wir noch ganz am Anfang. Also haben wir noch viel vor uns. Danke. Okay.